zu der Reihe «Vergessene Krieg» heute zum Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Stefan Müller-Altermatt. Er ist Nationalrat und Präsident von der Gruppe Schweiz-Armenien. Herzlich willkommen, Stefan.
Schönen guten Abend. Salut, Thomas.
Ja, wie immer, meine erste Frage, wie bist du mit dem Krieg, mit dem Konflikt Aserbaidschan-Armenien persönlich verbunden oder wie betrifft er dich persönlich?
Das betrifft mich tatsächlich sehr persönlich, weil wir haben familiäre Beziehungen auf Armenien, sage ich jetzt mal. Und aus diesen familiären Beziehungen heraus auch Freunde in Jerewan, Bekannte. Und ja, die sind täglich halt betroffen, haben Angst und wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und mit dem Kontakt, mit diesen persönlichen Beziehungen, die man hat, ist man halt dann persönlich tatsächlich auch selber irgendwie betroffen.
Wie würdest du denn, oder wie, was ist das, was Angst macht? Was läuft im Moment?
Also im Moment ist es so, dass Armenien faktisch schutzlos vor einem sehr aggressiven Nachbarstaat steht. Also der Konflikt ist ja uralt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Geht natürlich zurück auf den Völkermord auch 1915. Wir müssen wissen, Aserbaidschan ist Brudernation von der Türkei. Also die zwei Staaten haben die Losung eine Nation, zwei Staaten. Die Türkei hat den Völkermord bis heute nie zugeben, oder? Bezeichnen wir nicht als solche. Aserbaidschan ist in den letzten Jahren extrem hochgerüstet worden, ist reich geworden durch den Verkauf von Öl und Gas aus dem Kaspischen Meer, hat Waffen gekauft und hat eben auch die armenische Bevölkerung aus Bergkarabach jetzt vertrieben nach Armenien. Und, was besonders schwer wiegt, Armenien hat seine in Anführungszeichen Schutzmacht Russland verloren. Russland hat sich immer auf die Seite von Armenien gestellt, schon in den 90er Jahren, wo man eben Bergkarabach besetzt hat, russisch-armenisch, sage ich jetzt mal. Hat sich jetzt aber abgewendet, Russland, und durch das hat man eigentlich überhaupt keinen Schutz mehr vor dem hochgerüsteten Aserbaidschan, und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Oder? Und kommt dazu, Aserbaidschan ist noch demokratisch, ist eben eine Petrodiktatur von Ilham Aliyev. Und der ist per se natürlich unberechenbar. Der muss sich auch nie rechtfertigen, im Gegenteil. Der muss einfach nur seine Macht absichern. Und das macht man häufig natürlich, indem man ein Findbild aufbaut und irgendeinen Casus Belli dann braucht, um den Find zu überrollen. Das ist die Situation für die Armenier im Moment. Eine riesengroße Ungewissheit.
Und die Ungewissheit, das heisst konkret, sie werden mit Waffen angegriffen? Oder ist es mehr einfach eine Stimmung? Oder wie würdest du die Bedrohung beschreiben?
Im Moment ist es kein offener Krieg. Es gibt hin und wieder Scharmützel. Im Februar hat es auch wieder 5 Tote gegeben, wo Aserbaidschan eine Stellung angegriffen hat von den Armeniern und eben dort die Soldaten in dieser Stellung getötet hat. Es gibt aber Gebiete von Armenien, die im Moment faktisch besetzt sind von Aserbaidschan, in dem Sinn, dass die Aserbaidschaner auf den umliegenden Höger stationiert sind und eigentlich in Schussreichweite sind. Ich bin im Herbst 2022 in so einem Ort in Çermuk. Çermuk ist ein sehr beliebter Touristenort in Armenien. Jeder Armenier liebt Çermuk. Das ist auch ein bisschen wie das Hennie von der Schweiz. Von Armenien. Man trinkt Çermuk-Wasser in Armenien. Das ist ein nationales Symbol. Und das Çermuk ist beschossen worden dann 2022. Und die Stellungen von den Aserbaidschan, die sind nach wie vor vorhanden. Und eben die Bedrohungslage, die sieht man. Die nimmt man wahr. Also mit Armenien hat von 31 Dörfern wo so direkt bedroht sind eigentlich von aserbaidschanischen Stellungen. Aber es wird nicht geschossen. Was jetzt ganz aktuell läuft, ist, dass Aserbaidschan vorletzte Woche gesagt hat, es gibt im Fall 4 Dörfer in Aserbaidschan, die sind von Armenien besetzt. Das sind tatsächlich vier Dörfer, die liegen auf der aserbaidschanischen Seite von der durch die Sowjets gezogenen Grenze. Bis dorthin ist aber einfach die aserbaidschanische Armee noch nicht vorgerückt. Bis jetzt, nach der Rückeroberung von Karabach. Und jetzt wird das quasi als Casus Belli aufgebaut, eben Armenien besetzt aserbaidschanisches Gebiet. Das gehört mir jetzt, oder? Und das sind immer so Drohgebärden, die dann gesendet werden aus Aserbaidschan, und man sagt, wenn die Dörfer nicht räumen, dann kommen wir. Wobei sie sind gar nicht wirklich besetzt, das sind einfach noch nicht bis dorthin vorgerückt, Aserbaidschaner. Oder? Ah. Also es kommen ständig so, es ist natürlich bewusste Propaganda, ab und zu ein Scharmützel und das Wissen natürlich um die absolute militärische Übermacht von Aserbaidschan. Das ist das Gemisch, das im Moment als Gefühl vorherrscht.
Was würde es denn attraktiv machen für Aserbaidschan, Armenien einzunehmen?
Realpolitisch gesehen eigentlich wenig. Armenien hat keine Rohstoffe. Armenien wird sich auch, also das armenische Volk wird sich selbstverständlich auch nie in einer aserbaidschanischen Besetzung hingeben. Das wird ewig Guerillakämpfe verursachen und überhaupt realpolitisch nichts bringen. Es ist mehr auch ein Symbol, ein Nationales, das Armenien, wo zwischen den Turkvölkern liegt, also einerseits zwischen der Türkei und Aserbaidschan, andererseits auch zwischen Aserbaidschan und Aserbaidschan. Im Südwesten von Armenien liegt die aserische Exklave Nachitschewan.
Ja.
Und es gibt keine Landverbindung zwischen Nachitschewan und Aserbaidschan. Dort liegt eben ein schmaler Streifen Armenien dazwischen. Am schmälsten ist er eben bei Tschermuk, der Streifen. Und Aserbaidschan sagt jetzt, wir brauchen aber eine Landverbindung, wir brauchen einen Korridor durch Armenien durch, damit wir mit Nachitschewan direkt können verkehren können. Nachitschewan grenzt dann an die Türkei, ganz schmal, aber es grenzt. Und damit hat natürlich auch die Türkei eine Landverbindung über das Kaspische Meer und zum aserbaidschanischen Brudervolk. Und Armenien hält die Grenze natürlich dicht. Seit 1915 ist das eine Grenze, die ist wie eine Schutzwall gegen Sultan, sage ich jetzt mal böse. Und da lässt man sich nicht einfach so einen Korridor aufzwingen. Man hat einen Friedensvorschlag gemacht von Aserbaidschan, sogenannte Crossroad for Peace, hat die armenische Regierung das genannt. Das wird von Aserbaidschan natürlich zurückgewiesen. Sie wollen einfach den Korridor. Und das ist eigentlich das Einzige, wo realpolitisch Aserbaidschan etwas könnte bringen. Daneben ist natürlich eben immer auch die Machtfestigung vom aserbaidschanischen Regime. Das darf man nie vergessen, oder? Also die ganzen letzten 20 Jahre, etwa seit 2002, hat der Ilham Aliyev, vorher auch schon sein Vater, der an der Macht war, immer ein Symbol braucht, das war das Karabach. Er hat immer gesagt, Karabach ist Aserbaidschan und ich bringe euch Karabach zurück. Wir müssen also, es sind natürlich wahnsinnig viele Aserbaidschaner sind vertrieben worden aus Karabach. Das hat der Moschismus zwischen diesen zwei Nationen, die seit eben mindestens 150 Jahre noch befeuert, oder? Und in diesen Revanchengelüst innen kann man natürlich das bedienen so für einen Machterhalt. Und das macht der Aliyev. Und er muss fast immer wie aggressiver auf Armenien los und er muss fast Armenien immer weiter zurückdrängen, um zu zeigen, dass er der starke Mann im Land ist, dass er der Einzige ist, wo die Revanche für den Verlust, für den damaligen Verlust von Karabach zurückbringen. Auf der anderen Seite ist Armenien, wo natürlich genauso eigentlich gerne Revanche hat für Land, das noch viel grösser ist und für 1,5 Millionen Tote. Oder? Also es ist eine wahnsinnige Spirale.
Also das heisst, es gibt eine starke, ja wie du sagst, eine Spirale von Gewalt und Suchung nach Rechtfertigung und Anerkennung.
Ja, das ist so, oder? Also die zwei Nationen haben sich, das hat angefangen, Ende vom 19. Jahrhundert, hat es den ersten Pogrom gegeben in Baku und im Osmanischen Reich auch, wo Armenier verfolgt wurden. Auch im Bergkarabach, in Nagorno-Karabach, in Shushi, heute Shusha, wo ganze Quartier ausgelöscht wurden. Nachher ist der Genozid gekommen im Osmanischen Reich. Der Teil von der Armee, von der armenischen Besiedlung, die im Zarenreich war, ist einigermaßen verschont worden. Dort haben sie auch viel geflüchtet, oder, ins heutige Armenien. Und nachher ist die russische Revolution gekommen. Und im Zug von dieser unglaublichen Vernichtungen, eben Pogrom wieder in Baku. Baku war früher zum grossen Teil armenisch besiedelt, oder? Mhm. Die Bevölkerung haben ausgelöscht. Es hat Gegenreaktionen gegeben von den Sowjets und von den Armeniern. Auch Tausende von toten Aserbaidschanern. Also, das ist wirklich mindestens 150 Jahre alte Geschichte von Tod und Vergeltung. Und das spielt vor allem mit dem Diktator in die Hänge. Und nicht in den Demokraten in Armenien. Oder?
Was kann man sagen, welche Rolle spielt denn Russland in dieser ganzen Entwicklung?
Man kann es nicht anders sagen als eine sehr dreckige. Oder? Es ist, die russische Rolle ist kurz mit dem lateinischen Begriff Divide et Impera zusammenzufassen. Russland hat Armenien wie Aserbaidschan schon zu Zarenzeiten besetzt hatte, ist durch das Kaspische Meer vordrungen und das Schwarze Meer, Georgien auch, oder? Und hat nachher, wo nach der Revolution 1918 das Gebiet aufteilt und es ist in den 20er Jahren der Stalin, wirklich der Stalin persönlich gesehen, an einer Sitzung beschlossen hat, dass Nagorno-Karabach, der Oblast Nagorno-Karabach, wo grossmehrheitlich, fast ausschließlich armenisch besiedelt ist, zu der aserbaidschanischen Sowjetrepublik soll gehören. Dazu hat er einzelne Dörfer dann zu Exklaven gemacht, sowohl in Aserbaidschan wie in Armenien. Oder? In Aserbaidschan hat es armenische Gemeinden gegeben und in Armenien aserbaidschanisch. Also wirklich völlig unlogische Grenzen. Das Gleiche hat er übrigens in Kirgisistan und Usbekistan auch gemacht. Einfach nach dem Motto Divide et Impera. Er hat mit dieser Grenzziehung festgenagelt, die werden ewig krachen. Und dann ist es dann prompt natürlich so gekommen, wo die Sowjetunion kollabiert ist, haben sich die Armenier von Bergkarabach für unabhängig erklärt. Es hat dann Pogrom gegeben wieder, Verfolgungen in Baku, Gegenreaktion, also Verfolgungen von Armenier in Baku, Gegenreaktion von den Sowjets, das ist der sogenannte Schwarze Januar, wo die Aserbaidschan vorreden, und dann der offene Krieg.
Und was ist denn, und wo, wie macht das Russland heute?
Also Russland hat nachher mit Armenien zusammen das Bergkarabach besetzt, plus 7 umliegende aserbaidschanische Bezirke und hat in Armenien auch Truppen stationiert. In Gümri, im Nordwesten von Armenien, ist bis heute hat's russische Truppen. Sie haben sich dann als Schutzmacht bezeichnet. Gewisse Armenier haben sie immer als Besatzungsmacht bezeichnet, oder? Was praktisch auch fast näher kommt. Und es ist natürlich den Armeniern so relativ gut gegangen. Sie haben schon russischen Schutz gehabt. In Armenien waren auch Oligarchen an der Macht, die mit den Russen gut gehandelt haben. Wahrscheinlich auch mit den Aserbaidschanern. Und 2018 sind die Oligarchen in Armenien zum Teufel gejagt worden. Und Armenien hat sich wirklich auf den Weg Richtung Westen gemacht. In letzter Zeit mit sehr, sehr beschleunigten Schritten. Ist wirklich demokratisch. Also, wenn ich mit armenischen Parlamentariern am Tisch hocke, bin ich in der Regel der Älteste.
Ja.
Das ist eine ganz junge Nation mit jungen Politikern, mit einer jungen Führungsriege, völlig offen tickt. Oder? Und das passt natürlich den Russen gar nicht.
Ja. Und wie ist der Wandel in Armenien zustande gekommen?
Es war eine samtene Revolution, nennt man das. Wirklich ein Aufstand gegen damalig Präsident Serge Sargsyan, wo man dann wirklich gestürzt hat. Man hat demokratische Wahlen durchgeführt und die demokratischen Kräfte haben sich durchgesetzt. Ja. Es hat dann nachher noch Rückwärtsbewegungen natürlich wieder gegeben, wo man in Bedrängnis gekommen ist. Aber die Regierung von Nicole Pashinyan ist deutlich bestätigt worden und würde dies auch heute wieder. Und es ist eigentlich eine samtene, sanfte Revolution gewesen, wo man die alten Kasten zum Teufel gejagt hat.
Ja. Jetzt bist ja du Präsident von dieser Gruppe Schweiz-Armenien. Das sind so parlamentarische Gruppen. Ist das jetzt einfach so ein Freundschaftskreis oder was macht ihr jetzt dort? Und welche Rolle spielt die Schweiz in dem Ganzen?
Mhm. Also wir sind wesentlich mehr als ein Freundschaftskreis. Wir sind sehr aktiv und wir haben auch tatsächlich eine wichtige politische Agenda, eben gerade weg der Rolle von der Schweiz. Die Schweiz ist Rohstoffdreischeibe, das ist allgemein bekannt, insbesondere natürlich die Stadt Genf. Und wir haben insofern eine wichtige Funktion und eine schwierige Funktion in diesem Konflikt, als wir Standort sind von SOGAR. SOGAR ist State Oil Company of Azerbaijan Republic ausgeschrieben. Die Schweiz ist Testmarkt für SOGAR-Tankstellen. Wir können die SOGAR-Tankstellen. SOGAR hat alle ESSO-Tankstellen gekauft in der Schweiz und betreibt sie jetzt unter ihrem Label. Es gibt es aber nur in der Schweiz und noch ein paar wenige in Österreich. Also wir sind der Testmarkt für SOGAR und spülen mit dem, auf dem Testmarkt zusammen mit Migrolino Franchising-Shops im aserbaidschanischen Regime Devisen zu. Das aber sicher nur im ungeordneten Ausmaß, weil viel wichtiger ist eben die Rohstoffhandelsdreischeibe in Genf, wo die SOGAR Holding, die ist effektiv in Genf beheimatet, 37 Milliarden umsetzt jedes Jahr. Oder? Also das Geld für das aserbaidschanische Regime, wo dann Waffen gekauft werden, übrigens zu über 70% in Israel, was besonders traurig ist, wie ich finde, das Geld, das wird in Genf erwirtschaftet. Und das ist natürlich Himmelleid. Das ist wirklich...
Und könnt ihr da parlamentarisch etwas ausrichten?
Nein. Also wir machen natürlich Vorstöße. Wir versuchen natürlich, alles aufzudecken, was irgendwie geht. Wir versuchen, Pressewebel zu machen. Am Schluss ist aber halt alles, was handelsrechtlich ist und vor allem auch die Außenpolitik Sache vom Bundesrat. Aber wir versuchen auch dort natürlich auf die Exekutiven Einfluss zu nehmen. Ich war schon ein paar Mal beim Ignacio Cassis wegen diesem Thema. Ich stosse, muss man ehrlich sagen, auf relativ wenig Echo. Man versteckt sich halt hinter den Sanktionen oder eben nicht vorhandenen Sanktionen, hinter dem Embargo-Recht. Und der Aussage, ja, solange es keine UNO-Sanktionen gibt, kann die Schweiz solitär sowieso nichts machen nach unserem Recht. Und der Rest ist halt einfach freie Wirtschaft. Und da bin ich dezidiert anderer Meinung.
Und gibt es bei euch eine Strategie, wie ihr weitergehen in dem Sinne jetzt im Moment?
Im Moment heisst die Strategie einfach, steht der Tropfen hüllt den Stein, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was wir müssen machen. Wir müssen wirklich auch mit lauter Stimme aufdecken, was sonst noch läuft. Oder? Ich habe schon die Rolle von Russland angesprochen, die nicht ganz sauber ist in diesem ewig langen Konflikt. Und dort gibt es natürlich jetzt schon Bezüge, die rechtlich nicht mehr in der Ordnung sind. Wir haben natürlich jetzt Sanktionen gegen Russland. Und wir haben wahrscheinlich auch schon Tatbestände, mit Link auf Aserbaidschan, wo das Embargo-Gesetz würde fallen. Also es ist so, dass die russische Lukoil, das ist die grösste private russische Ölgesellschaft, Lukoil hat einen Vertrag mit der SOGAR, wo Lukoil SOGAR 1,5 Milliarden ausgelegt hat.
Ja.
damit SOGAR die Raffinerie in der Türkei wieder kann auf Vordermann bringen. Die hat wegen der Sanktionen nicht mehr so viel Zustrom von Öl. Und SOGAR tut jetzt Lukoil-Öl in die Türkei leiten. Also eine krasse Sanktionsumgehung. Und die raffinierten Produkte dann auf dem Weltmarkt verschütten. Und zwar in Genf. Oder? Verschütten wird es dann von Litasco. Das ist tatsächlich eine Tochter von Lukoil. also von den Russen, und die vertickern das also angeblich aserbaidschanische Öl, das aber russisches Öl ist, in Genf. Oder? Und da haben wir natürlich schon Konstrukte, da müssen sie sagen, also da müsste jetzt eigentlich SECO, also Staatssekretariat für Wirtschaft, wirklich langsam eingreifen, weil mit dem Geld werden aus der Schweiz aus zwei Kriege finanziert. Einerseits der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine und andererseits eben auch die Aggression von Aserbaidschan gegen Armenien. Und das geht wirklich nicht. Also, ja,
und was sind die Gründe, wieso das so langsam oder gar nicht läuft?
Ich glaube, zum Teil ist es halt schon eine persönliche Überzeugung der Entscheidungsträger. Ja, es ist halt liberal, oder? Da nicht einzuschränken. Und zum anderen ist es natürlich auch die Interessen von diesem Handelsstandort Genf und Schweiz. Es sind knallharte wirtschaftliche Interessen, die hier über die Werte gestellt werden, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Und was, ich sage jetzt mal so, für einen Frieden in der Gegend von Armenien, Aserbaidschan, tönt dir das nicht sehr hoffnungsvoll? Oder liess ich zu viel raus?
Nein, du liess nicht zu viel raus. Es ist im Moment wirklich sehr schwierig, hier an einen Frieden zu glauben. Es wird natürlich von den offiziellen Stellen wird immer wieder betont, wir arbeiten an einem Friedensabkommen. Im Moment haben wir noch nicht mal einen Waffenstillstand. Oder? Wir haben einen offiziellen Kriegszustand zwischen diesen zwei Ländern. Wir sagen, wir arbeiten an einem Friedensabkommen und wir machen Schritt vorwärts. Aber das ist auch immer Täuschungsmanöver. Das ist mit grosser Vorsicht zu genießen. Ich glaube, es braucht zwei Sachen. Oder? Es braucht einerseits halt eine Beendigung von diesem Revanchismus. Es muss wirklich beide Seiten halt ein Stück weit Vergangenheit vergessen und sagen, jetzt wollen wir einfach nur noch in die Zukunft schauen und die müssen im Frieden stattfinden. Das ist extrem schwierig, das merke ich auch bei mir. Oder? Wenn ich aber die Geschichten höre vom Osmanischen Reich, von dem Völkermord, also ich empfehle allen einmal die 40 Tage des Musa ad Acta zu lesen, da verzweifelt man fast. Oder? Das frisst einem fast auf. Der Hass, der in einem selber entsteht. Oder? Und wenn man dann auch selber dem Volk angehört, ist es fast nicht zu überwinden. Und es sind so viele Leute in den letzten Jahrzehnten vertrieben worden und umgebracht worden. Es gibt niemanden in Armenien, wo niemand könnte, der vertrieben oder ermordet wurde. Das gibt es nicht. Oder? Das heißt, sie sind alle betroffen. Und über das rüberzukommen, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Aserbaidschan war auch mal die Nation mit den meisten Binnenflüchtlingen. Das darf man auch nicht vergessen. Und der Remoschismus zu überwinden, ist extrem schwierig. Das ist aber eine der Bedingungen. Und die andere Bedingung ist halt wirklich wahrscheinlich ein Systemwechsel in Aserbaidschan. Solange wir einen Diktator dort haben, der ölfinanziert ist und der seine Macht mit dem Findbild will und muss absichern, so lange wird es keinen Frieden geben. Oder? Im Frieden, im Weg, steht Ilham Aliyev, der ist supported von Wladimir Putin und vom Erdogan. Und das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Voraussetzung. Solange wir die drei haben, und die haben wir wahrscheinlich noch lange, ist Frieden unwahrscheinlich.
Was sehen denn die Leute selber? Weißt du, jetzt in Armenien, du hast gesagt, das sind junge Leute, die dort auch an der politischen Macht sind, aber vielleicht hast du auch in Aserbaidschan gibt es ja vielleicht auch Leute. Was sehen die als Schritt oder als kleinen Schritt Richtung Frieden?
Ja, in Aserbaidschan ist das innenpolitisches Problem. Oder? Dort habe ich eigentlich nur mit Dissidenten zu, die sich bei mir melden. Oder? Und die Dissidenten sind natürlich wahnsinnig hoffnungslos. Die haben wirklich no Brot. Es gibt keine Pressefreiheit, keine Versammlungsfreiheit. Und wer aufmuckst, wird einfach erschossen. Punkt, fertig. Es ist wahnsinnig schwierig in Aserbaidschan. Also die sehen kaum eine Perspektive. Die wären froh, sie kommen innenpolitisch mal ein bisschen weiter. Oder? Und dann könnten sie dann das mit Armenien auch noch anschauen. Und in Armenien selber hat man wirklich den Schritt Richtung Westen beschleunigt. Also in den letzten zwei Wochen hat man den Sicherheitsvertrag mit Russland faktisch aufgelöst. Er hat gesagt, die beschützen uns ja nicht, die sind ja Gefahr für uns. Man hat das russische Zahlungssystem abgeschafft. Und man hat offen ausgesprochen, wir wollen die EU. Das sind markante markante Schritte weg von Russland und hin zum Westen. Also ja. das ist, man hat wirklich die westliche Perspektive eingenommen und will dort her.
Jetzt ist ja das, was du erzählst, weißt, erinnert dich an viele Kriege, wo man jetzt, also Myanmar, Israel, Palästina. Was ist denn der Grund, wieso wir gleich in Richtung Frieden schaffen?
Ja, weil es sonst keine Zukunft gibt, oder? Also, man sieht ja das dort im Südkaukasus exemplarisch. Wenn man nicht wahnsinnig hart, auch in sich innen selber, für den Frieden schafft, wird das Blutvergießen nie ein Ende nehmen. Das Blutvergießen im Südkaukasus dauert jetzt schon mindestens 150 Jahre. Oder?
Mhm. Und woher nimmst du deine Motivation für das?
Das frage ich mich manchmal schon. Irgendwie hat Armenien hat's mir halt schon angetan, oder? Also, man kann Armenien nicht beschreiben, wenn man es nicht mal gefühlt hat. Armenien hat, ich sage Namen, das ist ein Land mit Seele.
Ja.
Und das trifft man selten. Wenn man so, die Armenier sind tief religiös. 92% von den Armenier ist Mitglied von der armenisch-apostolischen Kirche. Wir sind im Februar Jerewan, mit in den Wohnblock, in der Mutter Gotteskirche, dort eine kleine Kirche, an einem Sonntag, die platzt aus allen nicht, oder?
Also
nicht, wo wir können stehen.
Also sind christliche Werte, ich sage jetzt mal so, ein Grund dafür, wieso sich Leute auch für den Frieden einsetzen?
Ich glaube schon. Die sehnen sich dann noch. Also ich kann auch Aussagen aus der Zeit, wo Armenien noch länger Hebel hatte, oder? Wo Aserbaidschan noch nicht so hoch war, wo sie gesagt haben, wir haben Türken vermöbelt.
Ja.
Das ist der Moschismus, oder? Das ist der sehr unchristlich.
Ja, ja.
Wenn ich sie heute anschaue, dann nehme ich fast eine Demut.
Wo ja. Wie weit sind bei dir solche christliche Gründe oder solche irgendwo ein Grund für das Engagement?
ich würde das nicht einmal als Grund jetzt einfach in diesem Bereich nennen, sondern das ist eine Grundhaltung. Und,
ja.
Und die hat man in jedem Politikfeld, die Grundhaltung. Hier ist es halt einfach jetzt wirklich besonders schön, weil es so direkt ist, oder?
Ja.
Wenn bei uns, es geht immer in der Politik immer um zwei Sachen, um Frieden und Freiheit. Oder? Wir haben an der Bundeshausfassade sind zwei weisse Frauen als Allegorien, eine mit einer gesprengten Fußfessel als Zeichen von der Freiheit und eine mit dem Schwert in der Scheide als Zeichen vom Frieden. Und die zwei Frauen sind meine Leitschnur.
Ja.
Um das geht es immer. Jetzt habe ich wirklich ein Thema, wo ich halt ganz direkt für den Frieden arbeiten kann.
Ja, das ist... Ich sehe gerade, dass unsere Zeit abläuft. Darum meine letzte Frage, was sollen wir im Kopf behalten? Was dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Aserbaidschan, Armenien hören, aber vielleicht auch darüber hinaus?
Behaltet bitte im Kopf, was es Unfrieden gibt. Oder? Und wer der Treiber ist von dem Unfrieden. Es ist das Öl, es ist die Energie, darf man nie vergessen. Es sind Diktatoren. Und nachher am Schluss halt, muss ich vielleicht sagen, nie vergessen, man muss sich selber auch zum Frieden manchmal überwinden und zwingen. Oder? Also man muss wirklich den Revanchismus auf die Seite legen und die Vergangenheit vergessen und vorschauen. Und der Frieden wird es nur in der Zukunft geben. Wir haben es ja bis jetzt nicht geschafft in der Gegenwart. Also wird es nur in der Zukunft geben. Darum müssen wir die Vergangenheit ablegen.
Danke.
Das ist sehr schwierig.
Danke vielmals, Stefan Müller-Altermatt, für deine Gedanken. Die Zeit ist leider um. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wir machen jetzt eine Osterpause. Wir treffen uns wieder in zwei Wochen am 10. April, auch wieder am Mittwochabend vom 6:30 bis 7. Auch dort geht es nochmal um einen Konflikt und einen Krieg, der häufig vergessen ist. Wir reden dort mit der Annette Vondeling vom Schweizerischen Roten Kreuz über Bürgerkrieg und Krieg in Haiti. Jetzt danke ich dir nochmal, Stefan Müller-Altermatt, ganz herzlich für deine Ausführungen zum Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien und was das für uns gerade in dieser Osterwoche bedeutet. Herzlichen Dank. Und wie mit dem Frieden ist es wahrscheinlich auch am Sokrates alle gegangen, wenn er mit den Leuten politisiert hat in Athen. Und darum hat er ja einmal gesagt, wir haben gut diskutiert, wir haben die Antworten nicht gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Danke vielmals und noch einen schönen Abend.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Das mit dieser Verbandlung von der Schweiz, das ist schon noch brisant.
Es ist wirklich krass. Ich finde es ganz, ganz krass, ja. Dass wir dermassen umschlagen sind. Und heute hat es mich wirklich fast gestrausselt. Heute habe ich Zahlen gesehen von den Kantonsabschlüssen. Ich weiß nicht, ob du es so gesehen hast. CH Media Zeitung ist es gesehen heute. Der Kanton Genf hat für letztes Jahr ein Defizit von 400 Millionen budgetiert gehabt und hat jetzt einen überraschenden Überschuss von über einer Milliarde. Rund unerwartete Steuerzuflüsse. Oder? Und da mache ich mir dann schon meine Gedanken.
Ja,
und also.
Und gibt es eine Möglichkeit, was ist denn, gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Schweiz da bewegt?
Ja. Ich weiss nicht, welche Mächte das hier spielen. Weißt? Ich weiss es wirklich nicht. Ich hab im Ignazio Cassis im Büro habe ich müssen feststellen, wie der noch informiert ist und noch wollen sieht, irgendwie für die demokratische und für die Menschenrechtswerte einzustehen. Er ist einfach nur so allglatte Außenpolitiker, ja, das, ja, mit den Aserbaidschanern auch geredet und die haben auch gesagt, ja, aber sie haben dann noch Minen, sie haben dann noch vermint, sie haben auch tote Aserbaidschaner gegeben wegen den Minen und er hat eben mit beiden Seiten geredet und gesagt, Ignazio, wenn einer sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, musst du nicht mit beiden reden, dann musst du das Fenster drauf machen und schauen, ob es regnet, oder? Wirklich kein Engagement und ich weiss nicht warum, also wirklich zum Verzweifeln.
Sind es unterschiedliche Werte, du hast es vorher schon angetönt, sind es unterschiedliche Wertvorstellungen gegenüber wirtschaftlichen Marktverhältnissen und politischen Realitäten? Oder wo?
Ich hoffe, dass es das ist. Ich hoffe, dass es das ist und nicht wirklich Eigeninteressen von irgendjemandem, der wahnsinnig viel Geld verdient. Weil das wäre dann wirklich dramatisch. Also natürlich auf der Exekutivebene ist es ausgeschlossen. Das halte ich nicht für möglich. Aber es gibt halt schon viele Leute, die wahrscheinlich starke wirtschaftliche Interessen haben. Ich bin auch bei der Migros, haben wir ja auch schon diese Kampagne geführt, wegen Sokar und so. Und gehören dort auch, ja, aber das ist, es gibt keine Sanktionen. Und wir haben ja nur die Tankstellen-Shops und überhaupt, wir machen ja nur das Franchising. Und wenn wir das nicht machen, macht das ein anderer, sprich Coop wahrscheinlich. Und das ist ja alles nicht so schlimm. Oder? Und dann muss ich sagen, das Franchising ist das Schlimmste. Die schauen das also nicht mal her. Die geben einfach eure Marken und eure Produkte. Und wo das Geld hergeht, ist noch Wurst. Das ist ja noch schlimmer. Oder? Und dann muss ich sagen, wenn nur schon die Migros dermassen interessiert ist am Geld verdienen mit Aserbaidschan, wo führt denn das noch hin? Oder? Ja.
Was bleibt uns als einfachem Volk in diesen Situationen?
Also tanken muss nicht bei Sokar. Geht nicht in die Migros-Shops bei Sokar einkaufen. Das ist mal das Erste, was man machen kann. Ja, und daneben kann man helfen natürlich den Vertriebenen. Oder? Wir haben jetzt auch diverse Spendenaktionen durchgeführt. Und halt da Politiker appellieren, dass sie sich engagieren.
Also heisst das Anschreiben von Bundesparlamentarierinnen und Parlamentariern ist der Hausweg?
Ja, oder eben im aussenpolitischen Bereich halt gleich halt gerade direkt an Signore Cassis.
Am Herr Cassis schreiben.
Er muss es wirklich merken, dass es Druck gibt. Wir haben, wo es die erste Pogrom gegeben hat, in den 1870er Jahren, gegen die Armenier, ist eine Petition lanciert worden in der Schweiz. Die ist von einer Viertelmillion Schweizerinnen und Schweizer umgeschrieben worden. Von einer Viertelmillion. Man muss sich das mal vorstellen. Innerhalb von einem halben Jahr. In den 1870er Jahren. Das war eine unglaubliche Solidarität mit diesen Christen im Orient. Und so eine Solidaritätsbekundung sollte man eben wieder spüren. Das wäre eben schon wahnsinnig cool. Und das würde helfen. Das wäre ein Signal. Das wäre etwas, was der einfache Bürger könnte machen, aber das ist heute.
Momentan sind wir noch nicht ganz so weit.
Nein, eigentlich wären wir ja logistisch viel weiter, aber scheinbar mental und ethisch sind wir ein bisschen degeneriert. Ja?
Eben das ethische degeneriert sein, das ist ja das Spannende. Von was, was denkst du, wer kommt das? Dass wir, also...
Ich kann mir so fast nicht erklären. Vielleicht sind wir hier in der westeuropäischen Bubble halt fast ein bisschen zu lang im Frieden gewesen. Und wissen gar nicht, was effektive Bedrohung und Krieg bedeutet. Wir haben natürlich, wahrscheinlich alle, die hier jetzt zulassen, haben nie einen Krieg erlebt in der Schweiz oder in den Nachbarländern, oder? Wir haben irgendwann mal, ja, es hat hier in Jugoslawien mal ein bisschen gekracht und ja, bis eben in Afghanistan und so, da in den 80er Jahren und so Sachen. Aber das ist ja weit weg, oder? Das sind ja alle auch so ein bisschen, ja, so unentwickelte Völker. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, der Krieg. Und jetzt ist er gekommen, jetzt haben wir weltweit wieder die Krisenhärte. Und jetzt machen wir zu und sagen, nein, das ist nicht unsere Welt, oder? Das ist nicht unsere Welt. Und wir wollen mit dem nichts zu tun haben.
Das heisst, wir müssten eigentlich wieder sensibler werden und uns können berühren lassen vom Unglück und vom Unheil auch von anderen Menschen.
Ja, das ist traurig, aber wir müssen auch das wieder mal, wir müssen uns wirklich wieder mal vergegenwärtigen, was das, was Krieg bedeutet. Oder?
Das andere wäre ja sehr, ich sage jetzt mal, wäre ja schon ein bisschen gewagt, zu sagen, wir müssten einen Krieg erleben, damit wir merken, dass es wehtut.
Ja, das möchte ich nicht. Das möchte ich auf keinen Fall, oder? Aber ich habe jetzt hier wirklich engen Kontakt gehabt zu den Vertriebenen aus Bergkarabach. Und wie das nur schon, es hat ja nicht viele Tote gegeben jetzt. Es sind einfach 120'000 Leute Menschen vertrieben worden. Es ist eben nicht nur der Verlust vom Menschenleben, es ist auch der Verlust vom eigenen Boden, von der Heimat, der unglaublich schmerzhaft ist. Mhm. Das verreißt das Herz. Und solche Erlebnisse noch mitzubekommen, ist schon wertvoll, ist ein schwieriges Wort. Aber rückt die Realität wieder zurecht, oder?
Ja, ja, und ich denke, wie du beschrieben hast bei dir auch, dass es weckt eine Form von sich betroffen fühlen, oder? Also, wo, ja. Man ist ja nicht mehr so distanziert, oder?
Ja, ja, ja. Und wir sehen auch, dass es wirklich etwas gibt, zum Erreichen, nämlich den Frieden, oder? Ja. Aber das tut eben wirklich weh, oder? Im Moment das wichtigste Ziel wäre doch, dass die Arzach-Armenier, Arzach ist der armenische Name für Bergkarabach, dass die Arzach-Armenier wieder heimkommen. Das Rückkehrrecht von diesen Menschen ist doch eigentlich jetzt gerade das Wichtigste. Und dann müssen wir gleich wieder überwinden und sagen, ja, aber shit, wir müssen mit diesen an den Tisch hocken, die vor 30 Jahren aufgetrieben wurden, oder? Weil die haben die Gefühle auch. Und irgendwie müssen wir mit denen ins Gespräch kommen. Und das ist so schwierig, weil das ist ja der Find, oder? Also ja. Es braucht eine innere Überwindung. Es braucht eine wahnsinnige innere Überwindung.
Es ist ja noch, es passiert ja immer wieder, oder, dass so viele schlimme Sachen passieren und man kann ja sich nicht immer von allem berühren lassen. Wie machst du denn da Unterschied? Was würdest du da sagen?
Ja, vielleicht muss man halt, ja, jetzt, wie das Glück, dass ich eben persönlich von Armenien betroffen bin, oder? Und darum auch sagen, mit gutem Gewissen, ich engagiere mich jetzt dort.
Ja.
Und die anderen Konflikte, so tragisch wie sie sind, Israel, Palästina, Ukraine, so tragisch, dass die Konflikte sind, ich kann jetzt dort gerade nichts machen. Und lohnt jetzt die halt wegen dem auch nicht so an mich an.
Ja.
Also das ist jetzt mein Glück. Und vielleicht wäre das für jeden Rotzahn, dass man sagt, ich will jetzt neu engagieren, und zwar richtig. Und wenn das jeder macht, haben wir vielleicht etwas erreicht sogar am Schluss. Und zusätzlich kann man dann eben auch andere Sachen ein bisschen weniger an sich anlassen. Hm.
Das ist wie ein wunderschönes Schlusswort von einem Gespräch, das jetzt noch ein bisschen weitergegangen ist. Danke vielmals, Stefan.
Ja, gerne.
Ich wünsche dir noch eine schöne Karwoche und gute Ostern.
Ja, das wünsche ich auch.
Vielleicht ist ja tatsächlich das Osterfest, wo ja als Fest auch vom Sieg über Tod, Zwang und Unfreiheit ist, vielleicht ein kleines Hoffnungszeichen, dass irgendwo ab und zu wieder etwas Neues anfängt.
Ja, hoffen wir.
Und dann bleiben wir dran. Du siehst, du kommst einen Haufen Applaus über. Es hat uns gefallen. Ich hoffe, dass es uns allen gelingt, uns da und dort berühren zu lassen, wie du gesagt hast, aber auch können abzugrenzen. Und wenn wir das an verschiedenen Orten machen, dann können wir doch einen Beitrag zu einer friedlicheren Welt leisten. Das wäre ja nicht so schlecht.
Genau. Danke vielmals.
Danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles Gute. Danke.
Ciao.
Danke. Ciao, Stefan. Merci. Und auf Wiederhören miteinander.
Ethik 22.
Aha.